Hallo und herzlich willkommen zu Folge 172 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Marc Nilius über WordPress-Wartung. Und zwar hat er mit seiner Firma WP Wartung 24 über 800 Sites in der Wartung. Was das genau bedeutet, wie man damit ein Team von 10 Personen aufbaut und was er von WordPress, dem Ökosystem und jetzt der frisch releaseden, die müsste jetzt heute eigentlich rausgekommen sein, WordPress 7.0 hält und wie es da weitergeht, all das erfährt ihr in der heutigen Folge. Und auch sprechen wir natürlich drüber, hat WordPress überhaupt noch eine Zukunft? Das wird wahrscheinlich den ein oder anderen sicherlich interessieren. So, ansonsten war ich auf der OMR, habe einige Hörerinnen getroffen, war auf diversen Side-Events, war super cool und habe mich gern auch mit ein paar ausgetauscht, paar Stände von Podcast-Gästen besucht. Bei ein paar war so viel los, dass die auch gar keine Zeit für mich hatten. Auch das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass gern ein Like, ein Abo da, empfehle den Podcast weiter. Und gern kannst du natürlich auch eine kleine Bewertung hinterlassen. Wie immer freue ich mich auch über Bewerbungen oder Einsendungen für Vorschläge. Wenn du selber was bootstrapst, jemanden kennst, der was Cooles macht, dann schreib mir gern an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website. So, und jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Marc und mir. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Marc, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo, Andi. Moin.
Freut mich sehr. Wie würdest du eigentlich in deinen eigenen Worten beschreiben, was du machst den lieben langen Tag und Nacht vielleicht?
Manchmal auch Nacht, ja. Es fällt mir regelmäßig sehr schwer. Ich habe noch nicht den perfekten Elevator-Pitch gefunden für das, was ich mache oder das, was wir machen. Am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass ich sage, wir betreuen Websites. Wir kümmern uns darum, als technischer Dienstleister, das ist mir immer ganz wichtig, ist immer die technische Seite des Ganzen, als technischer Dienstleister Websites, WordPress-Websites am Laufen bleiben, aktiv bleiben, nicht kaputt gehen, nicht gehackt werden, uns kümmern uns um die Sicherheit, um Compliance, um alle Maßnahmen, damit eine Webseite betrieben werden kann, aktiv im Betrieb bleibt und sich der Inhaber der Webseite vielleicht darum etwas weniger kümmern muss. Und das ist eigentlich die grobe Zusammenfassung. Es hat sehr viele Einzelaspekte, deswegen, wie gesagt, Elevator Pitch ist an dieser Stelle irgendwie immer schwierig. Ich lege immer viel Wert darauf, wir sind keine Webdesign-Agentur, wir sind keine Marketing-Agentur, wir sind Techniker, wir kümmern uns um den technischen Teil. Wir sind aber auch kein Hoster, also muss man auch immer abgrenzen, kümmern uns aber tatsächlich auch Hosting-Angelegenheiten im Namen des Kunden. Wir kümmern uns darum, dass Websites dauerhaft, langfristig und durchgängig betrieben werden können, nicht kaputt gehen und live bleiben.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Umfeld, in dem ich mich ja auch ein bisschen bewege. Von daher bin ich echt schon sehr gespannt auch auf ein paar Antworten, die du später hast, damit die Zuhörerinnen das einschätzen können. Und wie du hast schon gesagt, du machst nicht alleine. Wie groß ist deine Firma heute? Du hast den Namen noch gar nicht gesagt. Die Firma heißt ja WebWisser GmbH. Und aktuell tretet ihr als WP Wartung 24 nach außen auf. Oder ist zumindest eure Website, richtig?
Ja, das ist richtig. Genau, das ist quasi das Brand, das Produkt. Das heißt WP Wartung 24. Das ist ein historisches Thema. Also mit dem Begriff WP Wartung 24 habe ich angefangen. Vor etwas mehr, 10, 11 Jahren sogar. Die GmbH, als sie gegründet worden ist vor ein paar Jahren, die habe ich WebWisser GmbH genannt, allein deswegen, weil der Name WP Wartung 24 drei Elemente enthält, die relativ eindeutig sind. Das WP steht für WordPress, das Wartung halt eben genau für diese Tätigkeit. Die 24 möglicherweise im Ansinnen darum, dass wir das als 24-Stunden-Service anbieten würden. Klammer auf, stimmt in aller Regel so im Detail nicht. Deswegen habe ich gedacht, nee, das ist kein guter Firmenname, denn es ist mehr als nur WordPress, es ist mehr als nur Wartung. Deswegen ist es dann die WebWisser GmbH geworden. Aber das Brand, das Produkt, das, wo wir mit mehr im Markt auftreten, ist zumindest Stand jetzt weiterhin und noch WP Wartung 24.
Sprech mal auch
Mitarbeiterzahl hast du gefragt. Wir sind aktuell 10 Leute. Ist also ein bisschen gewachsen. Und natürlich sind nicht alle 10 im operativen Technikgeschäft tätig. Da gibt es natürlich auch Menschen noch im Backoffice, Marketing und so. Aber ein großer Teil der Kolleginnen und Kollegen ist im technischen Teil tätig. Wir haben ein Team für die Wartung, also für den Teil, wo es tatsächlich darum geht, Operations, den Betrieb der Seite, klassische Arbeiten, Backups machen, Updates machen, Sicherheit prüfen, solche Sachen. Wir haben ein Team im Support, die also sich Kundenfragen und Probleme und akute Themen kümmern. Und wir haben eine Entwicklungsabteilung, die im Zweifel auch den Deep Dive macht und tief in das System eingräbt und debuggt und versucht herauszufinden, wo denn welcher Fehler wie zustande kommt und meinetwegen auch welches Plugin an was schuld ist, aber auch die Möglichkeit gibt, das eine oder andere individuell zu entwickeln, wenn dann da die entsprechende Anforderung für da ist, in Problemlösungen oder Feature-Erweiterungen. Also geht beides.
Okay. Ah, also beim Produkt steigen wir auch gleich noch tief ein. Wie viele Webseiten betreut ihr da aktuell?
Ja, wir betreuen, also im Rahmen der regelmäßigen Applikationsbetreuung, also dass wir wirklich uns um den Betrieb kümmern, Updates machen, auf die Wartung achten, das sind so um die 800, die wir durchgängig betreuen. Dazu kommen dann auch eine ganze Menge, ja. Dazu kommen dann noch Kunden, zwar uns regelmäßig für einzelne Lösungen, einzelne Probleme, einzelne Themen anfragen, aber jetzt vielleicht nicht in der Dauerwartung sind. Insgesamt haben wir Zugriff auf Webseiten, bestimmt 1000, 1200 Webseiten, die in irgendeiner Form mehr oder weniger regelmäßig von uns betreut werden.
Und mit 10 Leuten werdet ihr ja wahrscheinlich auch schon einen ordentlichen Umsatz machen. Kannst du dazu grob was erzählen, wie es da aussieht auf finanzieller Seite?
Also der Umsatz ist schon sehr deutlich gewachsen. Also wir kommen ja vielleicht gleich noch ein bisschen zur Historie. Da habe ich in der Vorbereitung sehr zu schmunzeln müssen, weil es gab mal eine Umsatzgröße, an der ich festgemacht habe, dass ich das Ganze hauptberuflich mache und nicht mehr nebenher und sondern quasi den Switch umlege und sage, okay, ich mache jetzt nichts anderes mehr. Und da war ich auch noch alleine. Aber die Umsatzgröße lag bei 50.000 Euro im Jahr. Da habe ich gesagt, okay, also wenn du 50.000 Euro mit WP Wartung 24 machst, so nebenher, dann ist der Punkt erreicht, wo ich mir irgendwie auch sicher bin, dass das in Zukunft, wenn ich es dann Vollzeit mache, in die vernünftige Größenordnung geht, dass man das sich trauen kann und erlauben kann zu tun. Da musste ich eben hart schmunzeln, weil also 50.000 Euro im Jahr Umsatz, da sind wir mittlerweile in
entwachsen.
Deutlich entwachsen. Also wir sind eher in einem Multiplikator, der irgendwo zwischen 10 und 20 liegt. Ja, also das ist dann mittlerweile das eher Realistische. Und deswegen musste ich da eben so schmunzeln. Dieser Punkt war 2017, 2018. Und das war, ja, okay, dachte ich, das ist ein bisschen was passiert seitdem.
Das interessiert mich jetzt hast du es kurz erwähnt, aber da hast du dann noch Vollzeit gearbeitet und dann hast du von 100 auf 0 den Switch gemacht oder bist du erst in Teilzeit runtergegangen und hast dann dich so langsam ausgefasst aus deinem Hauptjob? Und was hast du da gemacht?
Ich bin schon gefühlt, wenn man es jetzt, wahrscheinlich bin ich ausgerechneterweise tatsächlich mein halbes Leben schon selbstständig. Ich habe relativ früh, ich glaube direkt nach der Bundeswehr, kurz nach dem Abi Bundeswehr und dann noch vor Beginn des Studiums habe ich mein Gewerbe angemeldet und habe mich, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, ja, so alt sind wir schon, habe ich angefangen, Webseiten zu bauen und das war schon immer mein Thema, auch schon in den 90ern. Und das heißt, ich war schon immer mindestens nebenher selbstständig. Das mache ich schon die ganze Zeit neben dem Studium, neben allen Jobs, die man da sonst so hatte. Irgendeine Art von Selbstständigkeit, ein bisschen Gewerbe nebenher habe ich immer gehabt. Ich habe aber nach dem Studium ganz anständig Vollzeit als Entwickler in Softwareunternehmen gearbeitet. Ich habe Informatik studiert, also das war dann nur folgerichtig. Und bin da allerdings relativ zügig wieder ausgestiegen und habe mit ein paar anderen Kumpels zusammen eine andere Firma gehabt. Da ging es allerdings auch um Software und Websites. Und dann war ich parallel aber bei meinem alten Arbeitgeber noch als Freelancer tätig. Und am Ende war ich also quasi eigentlich schon 100% selbstständig, weil es waren alles meine eigenen Unternehmen oder Freelancer-Tätigkeiten. Habe aber quasi dadurch, dass das dann entsprechende Freelancer-Verträge waren, eine gewisse Sicherheit gehabt. Und habe das aber dann zum 01.01.2018 und habe alle diese Side-Events, alle Seitentätigkeiten sein gelassen und habe das dann ab da wirklich Vollzeit gemacht.
Kurze Werbung. Bei WeManage ist deine Applikation in guten Händen. Wir kümmern uns nachhaltig um den 24x7 Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Anwendung oder deines hochfrequentierten Blogs. Ein paar Beispiele gefällig. Für die Sneakersuchmaschine everysize.com betreiben wir die gesamte Infrastruktur und haben zum Beispiel einen Cloud-Exit gemacht, der 80% der AWS-Kosten einspart. Für die weltweit tätige Fotobox-Vermietung gru.com betreiben wir sämtliche Cloud- und Logistik-Server. Weitere Kunden: fcbinsight.de, eine sehr hochfrequentierte FC Bayern-Community. Obwohl ich Dortmund-Fan bin, vertraut der Vieco unseren Services ebenfalls und spart im Vergleich zum vorherigen Hosting und das bei besserer Performance. Dazu betreiben wir auch Open-Source-Applikationen wie das Helpdesk-System Zamat, Matomo als Google Analytics-Alternative oder auch komplette Data-Warehouse-Systeme mit ClickHouse und Metabase. Außerdem machen wir Hochlastoptimierung beispielsweise für TV-Kampagnen und kümmern uns um deine CDN-Konfiguration. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Meld dich gerne einfach direkt bei mir al@we-manage.de oder über das Kontaktformular auf we-manage.de. Deine Website ist bei uns wirklich in guten Händen. Werbung Ende.
Und die Grenze 50.000, wie bist du da drauf gekommen, dass du, hast es dann auch so hart durchgezogen? War das am Anfang dein Ziel und hast gedacht, naja, das ist so weit weg, das schaffe ich sowieso nicht? Oder wie kamst du drauf, dass du gerade diese Zahl als Grenze festgelegt hast und hast du es dann auch wirklich durchgezogen? Oder war es später?
Also ich habe es durchgezogen, ich habe diese Grenze irgendwann definiert, habe auf den Jahresumsatz 2017 geguckt oder zumindest auf den zu vermutenden, also irgendwie so im November oder so, und habe festgestellt, alles klar, das wird passen, und habe dann tatsächlich den Freelancer-Vertrag aufgegeben und habe dann ab 2018 das Vollzeit gemacht. Wie gesagt, ich war schon immer selbstständig. Für mich gab es nie eigentlich groß irgendeine andere Idee als das und irgendwas zu tun und mein eigener Chef zu sein und irgendwas anzubieten. Ich war aber auch immer im Dienstleistungsuniversum unterwegs. Also ich bin nie der Produkttyp gewesen, der jetzt irgendwie sich da hinsetzt, irgendein tolles, greifbares Produkt entwickelt und mit dem Produkt unterwegs ist. Ich bin immer so der Dienstleister, der gerne hilft, der Probleme löst. Ich war auch in meinen Entwicklertätigkeiten vorher immer der Typ im Entwicklerteam, der die Fehler auf den Tisch bekommen hat, weil er der war, der das debuggen sollte. Also ich bin immer der gerne da irgendwie reingräbt, den Fehler findet, den Fehler löst und Leute happy macht, weil der Fehler behoben ist. Ja, so das war schon immer so. Tatsächlich gab es da so einen Switch, war Mitte der 2010er Jahre, habe ich mich umorientiert von der vorherigen Gründung, von der vorherigen Idee, und das habe ich gesagt, nee, ich muss das jetzt irgendwie anders machen, habe überlegt, was mache ich, und habe das dann angefangen. Ich bin da auch wirklich reingestolpert, also mein Thema sah eigentlich komplett anders aus und das ist so ein bisschen gewachsen, kann ich gerne gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen, ist ganz lustig eigentlich. Also eigentlich basiert das alles auf Versehen und Zufällen, dass das heute so existiert als Dienstleistung, wie sie heute existiert. Und ja, da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt, und dann testen wir mal, wie gut das funktioniert, und deswegen, da ist dann diese Grenze entstanden. Wir haben gesagt, ja, habe ich gesagt, okay, dann gucken wir mal, und wenn die Grenze geschafft ist, dann lohnt es sich. Allerdings, der Zeitraum ist nicht riesig gewesen, denn ich habe überhaupt erst 2016 mit WP Wartung 24 angefangen, und also es war 2016 und 2017, und dann war der Umsatz auch schon erreicht. Insofern war das jetzt nicht irgendwie eine riesige Zeitspanne, in der ich mir das immer wieder überlegt habe und gesagt, okay, da arbeite ich jetzt groß drauf hin. Das hat sehr viel mit Zufällen und spontanen Möglichkeiten zu tun gehabt. Hab mir aber diese Grenze irgendwann gesetzt, weil ich dachte, okay, wenn wir die haben, die Nebenkosten sind ja als Einzelunternehmer, der jetzt im Dienstleistungsbereich ist, relativ niedrig. Das heißt, das ist zwar jetzt nicht Umsatz gleich Gewinn, aber ist jetzt nicht ewig davon entfernt gewesen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist eine Größenordnung, damit überlebst du. Damit kannst du deine Familie ansatzweise durchbringen. Und wenn du das ja dann Vollzeit machst, dann wird es ja noch ein Ticken mehr. Und ab dann funktioniert es irgendwie. Ja? So, also das war so die Grundlage dahinter. Ehrlicherweise habe ich das nicht kalkuliert. Also das ist jetzt keine Zahl, die entstanden ist aus einer sauberen Kalkulation heraus, die mir gesagt hat, wenn du das jetzt hochrechnest, dann wird das funktionieren. Das war Bauchgefühl. Das war einfach, ich nehme die Zahl und habe die mit meiner Frau verhandelt und dann
die kam gut
das ab. In Ordnung. Okay. Und dann hat das funktioniert.
Sieht heute wahrscheinlich auch anders aus. Und wie ging es damals los? Also hast du in deinem vorherigen Business dann so ein Problem gehabt und gab es einen Website-Hack im Freundeskreis und du hast dann gemerkt, hey, das könnte eine Idee sein? Oder wie ging das los?
Ziemlich genau so, ja. Wir haben, also ich habe schon 2007 habe ich schon eine WordPress-Webseite gehabt. Also ich kannte WordPress an sich schon sehr, sehr lange. Ohne dass ich jetzt besonders viel damit zu tun gehabt hätte oder dass das irgendwie bei mir im Fokus gewesen wäre. Es war halt ein Tool, um irgendwie eine Webseite zu haben. Und tatsächlich haben wir, also mit der vorherigen Unternehmung, eine Webseite gehabt auf WordPress-Basis. Die habe ich nicht selber erstellt. Da habe ich keine Ahnung von gehabt. Die gab es halt einfach nur. Die hat ein befreundeter Webdesigner gemacht. Und die lag dann auf unserem Server und damit war fertig. Und ich weiß noch, dass der Kollege irgendwann um die Ecke kam und den monatlichen Traffic-Bericht mir zeigte vom Server. Wir hatten einen Server gemietet und auf diesem Traffic-Bericht ist Incoming und Outgoing Traffic einfach nur maximal explodiert. Die aber eigentlich gemessenen Besucherzahlen unserer relativ irrelevanten Firmenwebseite auch nicht. Und das war so irgendwie, okay, woher kommt das? Das kann eigentlich nicht sein. Wir waren alles ITler, also wir hatten schon ein technisches Verständnis dafür, was da eigentlich jetzt grundsätzlich abgeht. Ja, und dann war tatsächlich unsere eigene Webseite gehackt. Tatsächlich extrem. Also so einen Hack habe ich danach, und ich habe danach sehr viele gesehen, eigentlich nie wieder in dieser Intensität festgestellt. Es war mehr oder weniger eine Phishing-Thematik. Also es hat jemand auf unserer Webseite ein Steuererstattungsformular für die USA eingebaut und abgelegt und gleichzeitig mehrere 10.000 Mails verschickt über unsere, also über die Webseite, über unsere Mail-Accounts. Und natürlich ganz viele Menschen gehabt, die dann diesen Link geklickt haben und in den USA gehofft haben, eine Steuererstattung zu bekommen, wenn sie unsere Webseite besuchen. Wir haben tatsächlich auch Kommentare gehabt, Social Media oder sonst irgendwo, die sich dann darüber beschwert haben, warum wir ihnen denn so ein blödes Formular geben, da gibt's ja gar kein Geld für. Also tatsächlich haben wir wirklich interagiert und wir hatten noch mehrere Jahre lang das Problem, dass wir auf verschiedenen Spam-Blocklists zwar dann nicht mehr standen mit unseren E-Mail-Adressen, aber offensichtlich zumindest einige Behörden, ich könnte sie jetzt direkt benennen, aber vielleicht machen wir das besser nicht, diese Blocklisten sich regelmäßig aktualisiert haben, sodass wir da in einer Uralt-Version, also wir konnten mehreren Behörden keine E-Mails schreiben, weil unsere E-Mail-Adresse weiterhin abgelehnt worden ist, weil sie offensichtlich in einem Status einer Blockliste war. Also das war wirklich dramatisch, das hat wirklich, also Geld gekostet, das hat wirklich Arbeit gekostet, das hat auch wirklich lange Nachwirkungen gehabt mit E-Mails. Wir konnten gewissen Städten und Gemeinden einfach keine E-Mail schreiben und das war echt blöd. Aber das war der Punkt, wo ich mich dann damit beschäftigt habe, erstmals in meinem Leben. So, wie sieht eigentlich WordPress Security aus? Wie sichert man so eine Webseite ab? Und was muss man eigentlich dafür tun, dass man nicht gehackt wird? Ehrlicherweise heute, ne, das ist relativ offensichtlich und einfach, da ist jetzt nichts super Kompliziertes bei. Ne. Aktuell halten, Backups machen und ein paar Sicherheitsgrundlagen einhalten. Ich habe mich dann damit beschäftigt, wie repariert man denn eine gehackte Webseite? Ja, das dann an dieser einen Webseite hart gelernt und dann war es auch schon wieder gut. Also das war irgendwie 2012 oder so und dann habe ich das Thema immer noch ein bisschen zur Seite gelegt, aber mich trotzdem immer weiter mit diesem Thema WordPress Security beschäftigt. Und eigentlich bin ich dann gestartet 2015 mit der Idee, WordPress Security zu verbreiten. Durch Informationen, durch einen Blog, durch vielleicht ein Buch und so. Und habe dann auch angefangen, Webseiten zu enthacken, zu reparieren. Das war mein Business. Und das hat auch funktioniert. Und allerdings kamen die Kunden danach immer zu mir und haben gefragt, ob ich ihre Webseite denn in der Folge weiter betreuen möchte und sicherstellen möchte, dass es nicht wieder passiert. Daran habe ich selber zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt nie gedacht gehabt. Das war für mich eigentlich kein Business Case. Ich habe das ganz anders gesehen, habe das aber dann trotzdem gemacht. Und überraschenderweise, also vielleicht im Rückblick heute nicht mehr, aber damals überraschenderweise war das so eine Initialzündung, die dann wirklich funktioniert haben. Das kam dann über Mundpropaganda immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann war nachher am Ende, so wie heute, die Wartung eigentlich das Hauptthema. Auch heute reparieren wir immer noch gehackte Websites. Nicht die, die bei uns in der Wartung sind, das wäre schlecht, sondern irgendwelche anderen halt. Aber die Wartung ist das größere, das relevantere Thema. Und die Reparatur gehackter Websites ist immer noch Teil, aber nicht mehr unsere Hauptaufgabe.
Wenn du jetzt so zurückschaust, gab es wichtige Meilensteine in der Gründungsgeschichte. Du hast jetzt ein, zwei erzählt auf jeden Fall, wie es überhaupt zur Idee kam. Also so, ich meine, was das Wachstum betrifft, kam irgendein großer Kunde, kamen hunderte Mal auf einmal? Oder ist es eher was gewesen, was so linear gewachsen ist? Oder gab es so einen Moment, wo irgendwann mal der Hockeystick gekickt hat sozusagen?
Also grundsätzlich, wenn man sich die Statistik ansieht, ist es prinzipiell schon mehr oder weniger linear gewachsen. Es war wirklich etwas, was in den ersten Jahren einfach, da kamen einfach sukzessive immer wieder neue Kunden dazu. Ich habe es alleine organisiert und es kam einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das war schon für sich einfach strategisch einfach viele kleine Kunden. Es waren jetzt nicht so Riesenkunden dabei, es waren immer viele kleine Einzelkunden, die also eine oder zwei Webseiten haben, die zu betreuen waren. Trotzdem gibt es aber so ein paar springende Punkte, die das auf ein Niveau gebracht haben. Ich war, eins ist 2019 hat es angefangen, da habe ich die ersten Mitarbeiter angestellt. Und das waren zwei Studenten, die quasi als studentische Hilfskräfte bei mir so ein bisschen Zusatzarbeiten gemacht haben. Einer davon ist heute immer noch da, cool. Mittlerweile als Vollzeitkraft, ja. Das funktioniert. Das hat aber schon was gebracht, weil dadurch hatten wir plötzlich ganz andere Möglichkeiten, auch mehr zu machen, schneller zu arbeiten, mehr Aufgaben, mehr Aufträge anzunehmen. Das hat schon richtig was gebracht. Und dann gab's so ein, zwei Punkte, wo wir große Kunden dazugewonnen haben. Wir arbeiten ja sehr viel auch für Agenturen, für Freelancer als White-Label-Lösung. Also wir machen das ja für viele Agenturen im Hintergrund, für deren Kunden, für deren Websites. Und da gab es ein paar Elemente. Wir haben mehrere größere Kunden, die wirklich auch im dreistelligen Bereich für uns, wo wir für im dreistelligen Bereich für diese Kunden Webseiten betreuen. Und wenn da also so ein Kunde um die Ecke kommt, dann springt das schon ganz schön. Dann hast du auch plötzlich ein Problem. Also wir machen für jede Webseite so einen Erstcheck, wenn wir die bei uns in Erwartung aufnehmen. Wie ist der Zustand? Was fehlt dann noch? Was muss man noch optimieren? Ist alles aktuell? Sind alle Lizenzen da? Was auch immer. Wenn wir das dann plötzlich mit 100 Seiten auf einmal machen müssen, dann haben wir da schon ordentlich Probleme mit. Hatten das dann in kurzer Zeit irgendwie alles umzusetzen. Aber das war schon spannend, ja. Das war auch so, gab es so zweimal mit wirklich großen Zahlen. Und es gab einen Moment, den darf ich jetzt namenstechnisch nicht erzählen, aber ich kann es so ein bisschen umschreiben. Es gab einen Moment, der ist auch schon ein paar Jährchen her. Da hatten wir Kontakt mit einem nicht ganz unbedeutenden deutschen Hosting-Unternehmen. Da ist nichts draus geworden aus der Thematik. Allerdings haben wir da eine längere Zeit gesprochen über Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wo wir für das Hosting-Unternehmen tatsächlich Dinge übernehmen. Und das war der Punkt, wo ich die GmbH gegründet habe, weil ich sagte, oh, das kannst du jetzt als Einzelunternehmen nicht mehr bringen. Da geht's jetzt deutlich über das Normalmaß hinaus. Und das war echt eine Nummer. Wie gesagt, es hat nichts gegeben, aber da habe ich dann auch hart mal drüber nachgedacht, wie sieht eigentlich die Struktur aus, wie kriegt man das eigentlich organisiert, wie würde denn jetzt hier ein weiteres Wachstum aussehen, weil das wäre sehr heftig gewesen. Aber das hat sehr geholfen, daraus wirklich in einen Gedankenmodus zu kommen für die weitere Entwicklung des Unternehmens, wie müssen wir uns strategisch aufstellen, wie können wir denn im Wachstum wirklich sauber den nächsten Schritt machen, weil das war auch so ein Erleuchtungsmoment. Also der war krass. Ich sag mal so, ich habe mal irgendwann so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen. Das war eine Verschwiegenheitserklärung zwischen mir als Einzelunternehmen und eben diesem Hosting-Anbieter. Und als ich das unterschrieb, dachte ich mir, naja gut, also die haben wahrscheinlich in ihrer Rechtsabteilung mehr Mitarbeiter sitzen, als mein ganzes Unternehmen Mitarbeiter hat. Und ich unterschreibe hier gerade, wenn ich Pech habe, hier, also wenn die mich verklagen wollen, da habe ich noch nicht mal, also das Geld dafür, auch nur die erste Instanz auszuhalten oder so. Also das war dann schon ein ganz spannender Punkt, wo ich beim Unterschreiben diese Verschwiegenheitserklärung dachte, alles klar, das ist heftig. Das hat aber dann für die Zukunft sehr viel gebracht, ne? Im Aufbau, in der Struktur und wen sprechen wir wie an. Und heute arbeiten wir mit diversen Hosting-Unternehmen auch zusammen und übernehmen auch für diese Hosting-Unternehmen dann entsprechende WordPress-Service-Leistung, Managed-Service-Leistung. Ja.
Okay. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen ins Produkt eingetaucht. Da würde mich jetzt mal interessieren, gibt es denn jeden Tag Notfälle oder ist es schon alles geplant und könnt ihr das planen? Also wie stelle ich mir das vor? Was weiß ich, kann ja sein, ein Hoster hat ein Problem, hat einen Ausfall, es gibt eine WordPress-Security-Lücke, dann habt ihr ja, keine Ahnung, an manchen Tagen das Zehnfache zu tun, wie an anderen so gefühlt. Ja. Also ist es dann auch so?
Ja, okay. Ist so. Wir versuchen natürlich, unsere Arbeit zu planen und es gibt einen Plan, es gibt einen Tagesplan, es gibt einen Wochenplan, wo drin steht, welche Systeme wann wie aktualisiert werden, wann wir, weiß ich nicht, PHP-Version aktualisieren, wann wir jetzt zum Beispiel, wenn so ein WordPress 7-Update ansteht, das wird geplant, nach so und so vielen Wochen auf den Seiten, dann spielen wir es erst da aus und bei denen. Und also solche Sachen werden absolut geplant. Wir müssen aber immer Zeitspannen reservieren, weil es immer irgendwas Ungeplantes gibt. Und jetzt gerade in den letzten Wochen könnte ich wahrscheinlich Beispiel über Beispiel auspacken, was da alles so querschießt und spontan reinkommt. Also der Klassiker ist natürlich, dass irgendein Hoster mal einen Ausfall hat. Je nachdem, wie gut unser Monitoring mit diesem Hoster dann läuft und wie schnell das bei uns dann angezeigt wird, wissen wir, dass unter Umständen vor vielen anderen Menschen ploppen bei uns in der Offline-Liste ganz viele Webseiten auf. Und wenn man Glück hat, kennt man die vielleicht vom Namen her noch. Ich kenne nicht mehr alle, aber viele. Und dann sieht man, die sind alle bei Hoster X oder die sind alle bei Hoster Y. Als klar, dann scheint der jetzt gerade ein Problem zu haben. Manchmal sind es nur 5 Minuten, manchmal ist es länger. Wenn es nur 5 Minuten sind, machen wir auch nichts, aber wenn es länger ist, reagieren wir natürlich darauf, versuchen das irgendwie rauszufinden. Wenn wir sowas haben wie Cloudflare Outtime, wenn Cloudflare weg ist, dann springt das bei uns natürlich auch an. Dann klingeln bei uns auch die Kunden und sagen, Hilfe, meine Webseite ist offline. Sagen wir, ja, wissen wir, es ist Cloudflare, können wir quasi nichts dran tun. Ja, können wir Cloudflare rausnehmen? Können wir das irgendwie deaktivieren? Ja, ist Nameserver, DNS-Update, dauert 48 Stunden, bis dahin wird Cloudflare auch wieder laufen. Also nein, wir können nichts machen. Das ist natürlich schwierig für Kunden auszuhalten, wenn das so ist. Aber ja, dann haben wir natürlich mehr zu tun. Wir haben zu tun, wenn irgendwelche Sicherheitslücken rauskommen. Also wir hatten jetzt im April gab es ja einen wunderschönen, in Anführungszeichen, wunderschönen Fall von einem WordPress-Plugin-Anbieter mit um die 30 Plugins, wo der Inhaber, der Besitzer dieser Plugins gewechselt ist, sie wurden verkauft und der neue Inhaber hat erstmal Schadcode in alle Plugins eingebaut und ausgeliefert über die normale WordPress-Update-Funktion. Also es ist nicht die Seite gehackt worden über irgendeine Sicherheitslücke, die irgendein Bot ausgenutzt hat, sondern es ist quasi also wirklich ganz böse über den offiziellen Update-Mechanismus eines normalen, offiziell verfügbaren Plugins Schadcode in Seiten reingebaut worden. Als das bekannt wurde, hatten wir natürlich Alarm, weil wir erstmal bei all unseren 800 Seiten prüfen mussten, welche von diesen 800 Seiten denn welches von diesen 30 Plugins nutzt. Wir alle diese Seiten natürlich nochmal gezielt geprüft haben, ob da nicht noch irgendwas passiert ist. Wir haben eine gute Überwachung, deswegen wussten wir eigentlich, nee, da dürfte bisher noch nichts passiert sein. Die Folge war aber, dass wir natürlich mit jedem einzelnen Website-Inhaber darüber sprechen mussten, dass dieses Plugin jetzt aus der Webseite raus muss und möglicherweise die Funktion durch irgendwas anderes ersetzt werden muss, wenn es ja eine zentrale Funktion der Webseite ist. Du kannst ja nicht einfach das Plugin rauswerfen. Ja? Das hat dann schon für 2-3 Tage bei uns wirklich richtig geknallt, weil das darfst du nicht liegen lassen. Ja? Wenn das passiert, musst du alles andere stehen und liegen lassen und musst dich erstmal um diese 30 Plugins kümmern. Und wir hatten, ich glaube, wir hatten 14 Seiten, die irgendein Plugin davon genutzt haben. Und,
da haben wir uns geht dann noch diese vom Verhältnis her.
Ja, ging doch. Ja, glücklicherweise. Mhm. Sonst wäre es noch schlimmer. Ja. Und na klar, wenn sowas passiert, oder wenn irgendein, ein Klassiker Elementor irgendein Update rausbringt und feststellt, hupsi, da ist dann doch irgendein Bug drin und übermorgen oder morgen bringen wir einen Fix dafür raus. Naja, Elementor-Seiten haben wir mehrere hundert. Wenn wir da irgendwie zu früh ein Update fahren und zu viele Seiten lahmlegen und dann wieder den Fix einspielen müssen und natürlich melden sich die Kunden, verständlicherweise, wenn wir es nicht selber merken, dass da irgendwas kaputt gegangen ist an irgendeiner Stelle, da bist du natürlich extrem abhängig und musst reagieren von dem, was von außen reinkommt. Also es ist nicht definitiv nicht alles planbar. Es ist jetzt allerdings auch nicht so, als würde es tatsächlich jeden Tag einen Notfall in dieser Klassifizierung geben. Hm. Ist ja immer die Frage, wann ist ein Notfall ein Notfall? Das sehen manchmal Kunden und wir auch anders, ob das jetzt wirklich ein maximaler Notfall ist oder ob das zwar jetzt ein Problem ist, was man beheben muss, aber kein Notfall mit einer Reaktionszeit von einer Stunde. Aber grundsätzlich, wann immer irgendwie sowas passiert, müssen wir springen, weil dafür sind wir da und müssen in irgendeiner Form dann irgendeine Lösung produzieren. Ne? Die Lösung ist nicht immer die perfekte Lösung, es ist meistens auch ein Workaround irgendwie, aber irgendeine Lösung muss sein, weil genau dafür sind wir da, dass die Websites laufen, funktionieren, keine Sicherheitsrisiken existieren, meinetwegen auch keine DSGVO-Risiken existieren, wenn da jetzt was mit Sicherheitslücken unterwegs ist. Auch da musst du drauf achten. Hm. Also da müssen wir immer springen.
Ich hatte den Fall im Newsletter, alles nur geklaut. Ich werde es auf jeden Fall verlinken mit den 30 Plugins. Ist schon auch eine harte Nummer, also dass dann sowas passiert. Ja. Aber ich hätte jetzt fast gedacht, dass es mehr Webseiten bei euch getroffen hat. Habt ihr ein Tool selber entwickelt, das ihr in jede Website installiert, dass ihr sehen könnt, Plugin XY ist in der Version auf diesen Webseiten drin. Also du kannst dich jetzt ja nicht in 800 Seiten einloggen. Hast du dann bei jedem Kunden Zugriff auch auf das Hosting-Backend oder gibt es dann nur SFTP und Datenbank-Credentials oder, also das sind jetzt zwei Fragen zusammen, aber läuft das alles über ein eigenentwickeltes Tool oder gibt es eine Kombination aus beidem?
Ja, also es ist alles, aber ja, wir haben ein eigenentwickeltes Tool mit einem eigenen Plugin, welches wir in jede von uns betreute Webseite installieren. Das sammelt Daten und darüber können wir die Systeme auch überwachen. Und darüber haben wir dann die Möglichkeit, in einer Applikation, die wir auf dem Server laufen haben, bei uns wirklich erstens Statistiken aufzurufen und aber auch eben genau solche Suchen zu machen. Also jetzt zu sagen, wir haben ja einen Namen eines Plugins, bitte gib mir mal eine Liste aller Websites, wo dieses Plugin installiert ist und wenn ja, in welcher Version. Und wir können darüber natürlich auch Dinge steuern und Sachen auch fernsteuern, Plugins auch entfernen theoretisch, updaten und all das können wir über dieses System tun. Weil nein, es ist nicht praktikabel, sich in die Seiten einzuloggen. Also nicht bei 800, das wäre auch schon bei 50 nicht mehr praktikabel. Das machen wir nicht. Es geht also grundsätzlich immer über so ein externes System, mit dem wir grundsätzlich das alles komplett verwalten. Und da stehen ganz viele Daten drin. Wir machen ja auch so Dateichecks. Also wir prüfen für jede Webseite jeden Tag, welche Dateien sich im Vergleich zum Vortag auf dem System geändert haben. Auch darüber einen Sicherheitsmechanismus zu haben, und weil natürlich ganz viele Schadcode-Elemente auf Dateiebene stattfinden. Und wenn sich da Dateien ändern, die sich nicht ändern sollten, weil es kein Plugin-Update gab, kein Build-Upload gab oder sonst irgendwas, dann ist das ein ganz klares Alarmzeichen. Also auch das macht dann unser Client, der dann diese Dateilisten sammelt. Und wir haben riesige Datenmengen auch darüber, welche Plugins jetzt wie lange kein Update bekommen haben, ob das also ein veraltetes Plugin ist, welches einfach nicht mehr gepflegt wird vom Anbieter, ob es ein Plugin ist, welches es mal gab, aber mittlerweile geschlossen worden ist. Also, das ist ja auch so ein WordPress-Ding. Im offiziellen WordPress-Verzeichnis gibt es eine riesige Anzahl an Plugins, die sind da drin und die waren da vielleicht auch mal drin und dann gibt es den Punkt, dass da jemand entscheidet, dass dieses Plugin aus welchem Grund auch immer, Sicherheitslücke, Richtlinienverstoß, was auch immer, nicht mehr da drin sein soll, dann wird das geschlossen, dann ist das nicht mehr zum Download verfügbar, dann findest du das nicht mehr, dann kannst du das nicht mehr nutzen. Auf der Webseite selbst kriegst du davon nichts mit, also das wird ja auf der Webseite nicht angezeigt und du nutzt das Plugin einfach weiter. Vielleicht wunderst du dich irgendwann, warum es kein Update mehr für dieses Plugin gibt, aber du nutzt es weiter. Also selbst wenn es eine geschlossen worden ist aufgrund einer Sicherheitslücke. Selbst dann kriegst du davon ohne irgendein externes Tool nichts mit und hast natürlich dann plötzlich eine offene Sicherheitslücke in deiner Webseite. Mhm. Und sowas überwachen wir mit. Also wir tracken einfach alle Plugins, die da sind, in welcher Version und prüfen das gegen dieses Repository. Und wir wissen also, welches ist geschlossen worden, welches nicht, welches hat seit 2 Jahren kein Update mehr bekommen, solche Sachen. Und können darüber dann über diese ganzen Listen dann reagieren. Zweite Frage war zum Hosting.
Mhm.
Wenn alles gut läuft, haben wir Hoster-Backend-Zugriff. Wir freuen uns immer, wenn wir den haben, weil dann sind wir am flexibelsten.
Mhm.
Klappt nicht immer, weil natürlich Hoster-Backend wirklich Maximalzugriff bedeutet in aller Regel. Das sind die ein oder anderen Kunden ein bisschen vorsichtig. Nicht bei jedem Hosting-Anbieter hat man ein System, wo man über Rechte und Rollen einen zweiten Benutzer reinlassen kann, der dann nur bestimmte Sachen darf und so. Es gibt also Hoster, da musst du quasi deine Zugangsdaten abgeben mit Vollzugriff. Natürlich dann haben möglicherweise sind dann auch E-Mails betroffen oder so. Macht nicht jeder. Wir freuen uns aber, wenn sie es machen, weil wir dann besser und flexibler reagieren können. Was wir aber ansonsten mindestens immer brauchen, ist halt, hast du eben gesagt, Dateizugriff, also SFTP-Zugriff und ein Datenbankzugriff. Ohne den geht's gar nicht, dann können wir nicht reagieren sonst.
Okay, jedenfalls klingt auch spannend. Ist das nicht auch was, was du als Software-as-Service-Lösung auch anbieten könntest so oder als, weiß nicht, White-Label unter einer anderen Brand? Ist das was, wo ihr euch Gedanken macht oder gibt's das schon? Also wie ist da der Plan?
Gegeben tut's nicht. Es ist aber tatsächlich gerade aktiv in der Planung, weil, also wir sind ja gestartet mit Wartung, also mit dem Durchführen der Updates, der Backups und der Sicherheitsüberwachung. Das war quasi der Main Case. Und das hat sich immer weiterentwickelt, weil es wird immer wichtiger, die Webseite zu überwachen und in dieser Überwachung einfach verschiedenste Kennzahlen zu sehen, zu prüfen und auf Kennzahlen zu reagieren. Wenn wir im Themenbereich Performance sind, meinetwegen auch irgendwelche Page-Speed-Werte oder sowas. Ja? Also verschiedenste Kennzahlen, die du von deiner Webseite eigentlich überwachen willst und darauf reagieren willst. Und das fordern unsere Kunden natürlich auch von uns, hinausgehend über die Standard-Updates klicken oder sowas. Und wie wir jetzt eben gesagt haben, wir überwachen dann halt auch eben sowas wie Closed-Plugins oder andere Zahlen zur Sicherheits zum Schutz der Seite, zu den Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen. Also aus Eigeninteresse unsererseits machen wir das. Wir machen ja auch Screenshots von der Seite heute und morgen, um dann gegeneinander zu vergleichen, ob sich irgendwas auf der Seite geändert hat. Also das machen wir aus Eigeninteresse, um sicherzustellen, dass wir die Webseite bestmöglich überwachen können und sicherstellen können, dass wir die im Griff haben, die Seite, und dann nicht irgendwas passiert, was wir nicht überwachen können. Dadurch hat sich aber das tatsächlich ein bisschen gedreht, was wir tun oder wie wir es tun. Es wird immer mehr Gesamtbetreuung, also dieser ganzheitliche Überblick, was steht denn alles an? Wenn wir jetzt an Shops denken, die jetzt irgendwelche Widerrufsbutton brauchen, wir informieren unsere Kunden darüber, dass der Shop einen Widerrufsbutton braucht. Das hat eigentlich nichts mit Wartung zu tun, das ist ja auch ein rechtliches Thema, aber natürlich spielt das in unser Feld mit rein. Und dadurch hat sich bei uns ein bisschen gedreht, nicht worum es bei uns geht, aber wo so ein bisschen der Fokus liegt, nämlich in der Gesamtbetreuung des Kunden. Und dann kommst du ganz schnell dahin, dass das reine Doing des Updates, also das Klicken des Update-Buttons, auch wenn wir das jetzt nicht im System machen, sondern ja über unser System dann entfernen, aber das ist gar nicht mehr das zentrale Element dessen, worum es eigentlich geht. Das ist natürlich ein Ding unter vielen. Das ist auch weiterhin wichtig und das darf man auch nicht weglassen. Aber es hat für das Gesamtthema nicht mehr die große Bedeutung. Und tatsächlich haben wir mit diversen Menschen gesprochen, die sagen, ja, ich habe da ein eigenes technisches System, zum Beispiel so Composer-basierte WordPress-Installation. Da brauche ich niemanden für das Update, weil das habe ich selbst technisch auf einer ganz anderen Art und Weise geregelt, weil wir, eine Agentur sind, die sehr entwicklerlastig sind. Aber diese ganzen Datenkomponenten, diese ganze Überwachung, diese ganzen Elemente, die mir sagen, wie gut meine Webseite dasteht, ob sie kaputt ist oder nicht, ob es ein Security-Problem gibt oder nicht, ob es eine Zero-Day-Lücke in meiner Webseite gibt oder nicht. Diese Information hätte ich gerne. Also ich brauche nicht die Leistung Wartung, aber ich hätte gerne die ganzen Daten und diese Übersicht.
Audit Compliance.
Die wir sowieso sammeln aus Eigenzweck. Und deswegen ist tatsächlich, das ist ein Thema, das ist ziemlich frisch bei uns, der Wunsch entstanden, also das ist nicht abgesprochen, das ist purer Zufall gerade. Es ist bei uns entstanden das Thema, dass wir das tatsächlich angehen werden und quasi diesen Teil unserer Leistung auch als eigenes Produkt in überschaubar naher Zukunft anbieten werden. Aus dem Grund, dass das auch für diejenigen interessant ist, die jetzt quasi nicht den Service, die Dienstleistung der Wartung von uns benötigen, aber quasi das Datensammeln und die Datenüberwachung und die Zusammenfassung der Daten brauchen, um den Seitenstatus zu beurteilen. Ja.
Übers Geld haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das eure Kunden und Kundinnen bezahlen. Kannst du ein bisschen erzählen, bei was geht es los, wo geht die Pauschale hin und was sind so die typischen Kunden? Ist es der Friseurladen von jemand im Ort oder eine Bäckerei oder sind es dann auch schon größere Websites und Shops, die ihr da in der Wartung habt, oder ist alles ein bunter Blumenstrauß? Also kommt es dann auch drauf an, wie viel Zugriffe die hat, was diese Wartungsgebühr kostet? Ist es, wie setzt sich das zusammen? Viele Fragen auf einmal, aber so kannst du ein bisschen vielleicht erzählen, was es jemand kosten würde, der sich für interessiert.
Ich habe auch da immer das Problem mit dem Elevator Pitch. Wenn mich jemand fragt, wo die Zielgruppe ist, könnte ich theoretisch immer nur eine ganz schlechte Antwort geben. Eine Antwort, die man so niemals geben sollte, weil die Antwort, jeder mit einer WordPress-Webseite, ist keine gute Zielgruppendefinition. Historisch gewachsen ist das ein wenig so. Also wir haben den Friseurladen nebenan als Kunden. Wir haben den Einzelunternehmer mit seinem kleinen Ladenlokal als Kunden. Wir haben das kleine Zwei-Mann-Industrieunternehmen als Kunde. Wir starten auch mit der Basiswartung bei 35 Euro im Monat. Das ist also der Einstiegspreis. Ist also ein Preis, der auch jetzt für den kleinen Unternehmer problemlos leistbar ist. Tatsächlich ist es so, dass sich der Preis tatsächlich deutlich entwickeln kann. Je nachdem, wie die Leistung zusammengestellt ist. Also wenn wir jetzt mal darüber reden, dass es ein Shop ist, der wirklich komplexe Funktionalität hat, der natürlich ein Staging-System braucht, um Updates vorher überhaupt mal woanders zu testen, der vielleicht noch ganz spezielle Testroutinen hat. Also man muss sicherstellen, dass bestimmte Funktionalitäten nach einem Update wirklich immer noch da sind. Das ist nicht irgendein Standard, sondern es ist irgendwas Spezifisches. Wir haben Shops mit eigenprogrammierten Funktionalitäten. Die müssen natürlich sichergestellt werden, dass die auch nach einem Update immer noch funktionieren. Da kann dann der Preis auch nach oben gehen, auch deutlich dreistellig werden. Ja? Das ist überhaupt gar kein Problem. Kommt immer sehr darauf an, ob das jetzt Standardleistungen unsererseits sind oder ob es wirklich in Spezialfälle geht, die man dann auch speziell testen möchte, weil es da Individualentwicklung gibt. Weil man hat natürlich Plugins und Themes, WordPress, die werden weiterentwickelt. Die sind auch meinetwegen mit der nächsten WordPress-Version kompatibel. Bei der Individualentwicklung weißt du es aber nicht. Und bei der Individualentwicklung musst du im Zweifel das selber prüfen. Und wenn du das wirklich auch dann sauber machst mit entsprechenden Testcases, steigt halt der Aufwand auch an dieser Stelle.
Gibt es einen Beispielkunde, den du nennen kannst oder den ich auch verlinken kann? Irgendwas Großes, irgendwelche Referenzkunden, mit denen, über die du reden darfst? So?
Ja, das Jobs? Ist schwierig, weil gerade diese spannenden Kunden, die wir dann haben, die sind dann meistens aber irgendwie White Label bei uns angebunden und entsprechend über eine Agentur. Und damit kann ich da leider nicht drüber reden. Das ist leider immer etwas schwierig, weil es gibt ein paar spannende Kunden, es gibt ein paar schöne, die auch bekannt sind, über die man reden könnte und vielleicht auch gerne wollen würde. Aber das funktioniert meistens aufgrund der White Label Geschichte nicht so. Aber du hast gefragt, woran der Preis sich orientiert, also an der Besucherzahl nicht. Das ist uns egal. Es hängt auch nicht an sowas wie der Anzahl der Plugins. Auch wenn das natürlich manchmal ein Indikator dafür ist, ob eine Seite kompliziert freund ist oder nicht. Am Ende geht es eher darum, wie intensiv die Betreuung ist. Also wie regelmäßig Updates gemacht werden. Wöchentlich ist, ob wir da täglich drauf reagieren, welche Zusatzleistungen da eben für das Testing noch drin sind, ob wir regelmäßig Screenshots machen zum Vergleichen der Darstellung der Seite. Solche Sachen, die entscheiden dann eher darüber, wo das tariflich hinläuft. Wir haben ein paar Standardtarife, die da verschiedene Leistungen inkludieren. Und wie gesagt, dann kommt es im Einzelfall darauf an, was dann noch hinten dran hängt. Wir haben gerade mit einem Kunden über sehr viele automatisierte Zusatztests gesprochen, die wirklich sehr ins Detail gehen, verschiedene Funktionalitäten der Webseite täglich nochmal zu prüfen und sicherzustellen. Kontaktformulare, Terminbuchungen, solche Sachen, die auf der Webseite sehr, sehr relevant sind, dass man da wirklich mit Tests rangeht und das nochmal sicherstellt, dass wir das alles überwachen und dann nochmal einbauen und dabei gucken, dass das, also dass wir jeden Tag reagieren können, wenn da jetzt irgendwas, warum auch immer, schief laufen würde.
Okay, also jetzt, wir nehmen heute auf am Freitag, 8. Mai, die Folge kommt dann nächste Woche Donnerstag raus. Einen Tag zuvor erscheint WordPress 7. Was sind so deine Highlights drin? Kannst du ein bisschen erzählen? Das ist ja wahrscheinlich, macht das auch eine Menge Aufwand. Gibt es dann Kunden, die dann gleich am Release-Tag ein Update haben wollen, vermutlich? Wie macht das sowas? Also das ist ja dann bei 800 Websites dann auch eine Menge Arbeit, das auszurollen, geplant. Was sind deine Highlights von der Version? Wie schaust du drauf und wie macht du den Rollout?
Ich fange mal mit dem Rollout an. Tatsächlich ist es immer wieder eine tolle Diskussion, wann wir dieses Update bei wem wie einspielen. Weil wir da in gerade bei diesen Major-Updates, also bei den großen Versionen, definitiv warten. Und wir warten eine Woche, wir warten zwei Wochen, wir warten drei Wochen. Kommt immer ein bisschen drauf an. Es kommt nämlich darauf an, was man so hört, welche Probleme es so gibt. Das kriegt man meistens relativ zügig mit welchem anderen Plugin, mit welchem Theme, mit welcher Komponente irgendwelche Inkompatibilitäten dann doch bestehen, obwohl es natürlich Test- und Beta-Phasen gab. Das warten wir definitiv ab. Manchmal sogar bis zu, also im Fall jetzt von WordPress, von der 7.0 auf eine 7.01, also den ersten Bugfix-Release. Muss nicht, aber kann. Kommt drauf an, wie so die Lage ist. Und dann fangen wir langsam an, das parallel auszurollen. Das heißt, wir werden auch nicht alle 800 Seiten in ein, zwei Tagen machen, sondern das ist ein ganz gezielter, geplanter Ablauf mit immer ein paar Seiten pro Tag. Natürlich denen, von denen wir am wenigsten Kompatibilitätsprobleme erwarten am Anfang. Und wir steigern dann zu den Seiten mit komplexeren Rahmenbedingungen, sodass das ein Prozess ist über auch nochmal zwei, drei Wochen, bis alle 7er-Updates dann gemacht sind. Hauptsächlich, weil diese Updates, solche Major-Updates, keine Sicherheitsupdates sind. In aller Regel, wenn es Sicherheitsupdates wären, müssten wir sehr viel schneller reagieren. Aber weil es nur Feature-Updates sind, also eigentlich nur neue Funktionen mitkommen, ist das vollkommen okay an dieser Stelle, dass man das entsprechend so im Rollout steuert, in kleineren Wellen, insbesondere mit einer Verzögerung. Das stellt halt sicher, dass im Allgemeinen damit keine Probleme entstehen. Wir hatten lustigerweise mit der letzten Version, mit der 6.9, ein Problem. Da gab es eine Inkompatibilität bei bestimmten Themes, also in bestimmten Rahmenbedingungen. Das stellt man dann relativ zügig fest, macht ein Rollback auf die alte Version. Dann passiert es einem nochmal, dann erkennt man ein Muster, dann weiß man, okay, es ist immer bei demjenigen Theme, da passiert das immer, dann lässt man die alle raus. Und dann nimmt man sich natürlich ein spezifisches Testsystem mit genau diesem Problem, sucht eine allgemeine Lösung und in dem Fall war es eine Lösung, die wir einfach ausspielen konnten, dann auf allen Seiten, kleinen Workaround-Fix und dann war das dann auch wieder in Ordnung. Aber sowas kann man dann im zweiten, dritten Schritt machen. Das heißt, möglicherweise dauert es wirklich einige Wochen, bis die Seiten dann bei uns alle aktualisiert sind. WordPress 7 selbst ist ein eher schon lange angekündigtes Release, welches eigentlich einige sehr coole Features enthalten könnte. Und es war ja eigentlich angekündigt für Anfang April, dieses Release 7, und hat auch im Vorfeld schon sehr viele Lorbeeren abbekommen. Also es waren ganz viele, die sich sehr auf dieses Release gefreut haben, sehr viel Positives zu diesem Release erzählt haben. Das hat sich jetzt in den letzten 6 Wochen so ein bisschen geändert. Also zum einen ist das Release ja verschoben worden von Anfang April, erstmal auf unbestimmte Zeit und ist dann terminiert worden auf den 20. Mai. Soweit auch noch alles okay. Es gibt einen ursächlichen Grund, warum das verschoben worden ist, nämlich ein Feature, welches in WordPress 7 hätte eingebaut werden sollen. WordPress hat seit einigen Jahren so eine sehr große Roadmap von mehreren Phasen, verschiedene neue Funktionen in WordPress einzubauen. Ein Teil davon war einer der ersten Mal dieser Gutenberg-Editor, der mit Version 5 gekommen ist. Also das war einer der Dinge, die da gemacht werden sollten. Und die aktuelle Phase ist die Collaboration-Phase. Da ging es also darum, dass man in WordPress besser miteinander zusammenarbeiten kann. Wer WordPress kennt, weiß, wer da eine Seite oder einen Beitrag bearbeitet, da kann kein Zweiter denselben Beitrag parallel öffnen. Da wird der zweite Person wird geblockt, die darf da nicht rein. Das heißt, der eine muss den Browser, den Post verlassen und dann darf der andere den wieder bearbeiten oder übernehmen. Und das wollte WordPress ändern mit einem Collaboration-Feature. Im Prinzip eine Arbeitsweise ein bisschen wie bei Google Docs, dass also mehrere Menschen parallel ins selbe Dokument, in denselben Post rein können und den auch gleichzeitig bearbeiten können. Etwas, was über WebRTC gelöst werden sollte, auch gelöst wurde, also in den Beta-Versionen von WordPress 7 ist das auch drin. Man kann das, wenn man eine Beta-Version installiert, auch testen, ist kein Problem. Das Feature hatte aber Performance-Probleme. Gerade in großen Installationen bei bestimmten Hostern gab es da Schwierigkeiten. Das war der Grund, warum die WordPress 7-Version verschoben worden ist. Und du hast eben gesagt, also wir nehmen heute hier am 8. Mai auf. Heute Nacht kam die Information, dass zwar das Release am 20. Mai stattfindet von WordPress 7, aber eben exakt dieses Feature rausgenommen wird, weil es offensichtlich immer noch nicht gelöst ist, weil es also immer noch Probleme gibt. Deswegen werden wir dieses Collaboration-Feature mit der 7.0-Version auf jeden Fall nicht bekommen. Sie haben sich also jetzt noch ein bisschen Zeit erkauft, die technischen Probleme im Hintergrund zu lösen und zu beheben und diese Version dann, also dieses Feature in einer späteren Version rauszubringen. Das heißt natürlich nicht, dass da jetzt keine spannenden Features drin wären in der neuen 7er-Version, weil es gibt ein zentrales Element. Das ist so das Thema, über das ja eigentlich sowieso gerade alle ausschließlich reden. Das sind KI-Features. WordPress hat ja mit der Abilities API und dem MCP Dinge vorbereitet, um eigentlich gut mit KI umgehen zu können. Und das zweite Ding, was sie jetzt einbauen, also was mit der Version 7 jetzt also kommt, sind KI-Konnektoren oder API-Konnektoren. Das heißt, WordPress hat im Hintergrund ein eigenes Framework, agnostisch vom LLM. Es ist also ein eigenes KI-Framework, eigene Funktionen, eigene Methoden und gibt dann eine Oberfläche in WordPress 7, mit der du deine API-Codes eingeben kannst, deine Tokens zum Beispiel von Claude oder OpenAI oder von was auch immer. Und jedes Plugin, jede Komponente, die in deinem WordPress arbeitet, die muss nicht mehr erneut deine eigenen Tokens abfragen, das nochmal irgendwie zusätzlich speichern, sondern das greift auf das WordPress-Backend im Prinzip zu und nutzt im Hintergrund WordPress-Funktionen, um das entsprechende LLM anzusprechen. Und du kannst quasi auch entscheiden, welches. Also ob du jetzt Mistral, OpenAI oder Anthropic, was du da jetzt ansprichst, das entscheidest du darüber, welchen Token du da jetzt irgendwie eingibst und konfigurierst. Und die Plugins nutzen quasi die WordPress-Infrastruktur deiner Installation, um dann auf das entsprechende zuzugreifen. Das ist eigentlich ein cooler Schachzug, weil du hast natürlich einen absoluten Wildwuchs. Es gibt irgendwie 300.000 verschiedene KI-Plugins für WordPress und in jedem gibt es einen Einstellungsdialog und in jedem musst du deinen API-Token wieder selber eintragen und musst natürlich irgendwie den Überblick behalten, bei wem hast du denn jetzt für welches LLM welche Token eingetragen und jeder macht irgendwas selber, jeder macht seine eigenen Requests zu den jeweiligen KI-Anbietern und ändert sich da was, gibt's maximales Chaos. Und so liefert WordPress natürlich ein Standard quasi, eine Standardmethodik, wie das innerhalb von WordPress jedes Plugin nutzen kann und hat quasi ein System und es kannst beliebiges LLM hinten dran klemmen. Diese Konnektoren können natürlich erweitert werden, ne? Klassischer WordPress-Zug, alles ist erweiterbar, alles ist ergänzbar mit einem weiteren Plugin oder so. Und damit ist das auf jeden Fall ein System, welches, glaube ich, da einen deutlichen Vorteil hat gegen andere Systeme, also dass es so AI-offen ist dadurch, also das ist echt ein großer Vorteil, das ist wirklich schön gemacht und so schön erweiterbar, weswegen ich an der Stelle auch glaube, dass wir da in der nahen Zukunft sehr viele coole AI-Features in WordPress sehen werden.
Siehst du dann deshalb eine positive Zukunft für WordPress? Wir sehen ja jetzt am Markt, gibt es natürlich jetzt seit Jahren schon so einen Switch zu Headless-CMS-Systemen. Da gibt es ganz viele, gibt es auch deutsche SaaS-Anbieter, die mittlerweile ja wahrscheinlich Unicorns sind oder zumindest eine Bewertung haben, die auf dem Papier das entspricht. Dann hast du mit Cloudflare sowas wie Mdash und ganz viele Alternativen, WordPress-Alternativen. Und trotzdem ist WordPress nach wie vor das weit verbreiteste System, weil es einfach ganz viele Seiten damit gibt. Wie blickst du jetzt da in die Zukunft? Kommen bei dir nach wie vor neue Kunden an, die WordPress haben, WordPress-Probleme haben? Oder bauen sich die Leute, der Friseurladen heute mit Claude selber eine Landingpage und das reicht ihm aus? Also das ist eine komplizierte Frage jetzt, aber ist eine, die ich natürlich stellen muss jetzt in dem Umfeld. Wie denkst du, wie blickst du da drauf?
Es ist eine sehr, sehr komplizierte, eine sehr komplexe Frage. Das ist aber auch eine sehr berechtigte Frage. Also diese Frage ist wirklich allumfassend. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine perfekte Antwort. Also grundsätzlich sieht man zum Beispiel gerade, dass statische Websites, also die kein CMS im Hintergrund haben, plötzlich wieder Marktanteil gewinnen. Das ist also, ja, weiß ich nicht, nennen wir es den Claude-Effekt. Also dass Menschen sich Webseiten mit einer KI selber zusammenbauen und damit auch definitiv akzeptable Ergebnisse produzieren. Und das ist okay. Also das erlaubt, das ist in Ordnung, würde ich auch jederzeit so tun. Ich bin sowieso nie der Meinung, dass man alles und immer nur mit WordPress lösen muss, auch wenn wir sehr viel WordPress machen. Aber WordPress ist nicht das Allheilmittel für alles und jeden. Und deswegen darf es da auch parallele Bewegungen geben und parallele Dinge geben und auch die Entscheidung dazu geben, dass irgendetwas tatsächlich besser ist für mich persönlich jetzt als irgendeine WordPress-Lösung. Und deswegen würde ich behaupten, statische Webseiten, die mit Claude oder mit was auch immer gebaut sind, sind auf dem Vormarsch, definitiv. Auch andere, so wie Mdash oder Astro Framework, also Mdash basiert ja auch auf dem Astro Framework. Das sind Dinge, die wirklich sehr, sehr gut sind, die auch absolut ihre Berechtigung haben und ich denke auch in der nächsten Zukunft auch deutlich noch an Marktanteil gewinnen werden. Ich gehe also schon ein bisschen davon aus, dass WordPress auch mal ordentlich unter Druck gerät. Gleichzeitig glaube ich aber, dass es immer einen Markt geben wird für WordPress oder ähnliche Systeme, gerade mit den AI-Tools, so wie WordPress sich aufstellt, also dass man da natürlich Möglichkeiten auch hat, automatisch und über eine AI irgendwie Dinge machen zu lassen und machen zu können. Das wird auch WordPress nochmal ein ganz andere, also für WordPress nochmal ganz andere Möglichkeiten geben. Also wie man auf WordPress schaut und was WordPress ist. Möglicherweise ist WordPress in Zukunft mehr so das Betriebssystem meiner Webseite. Also dass das in Hintergrund gerät als System an sich, dass es also gar nicht mehr so relevant ist, dass es ein WordPress ist, sondern dass da eher als Basis unten drunter genutzt wird und Dinge oben drauf passieren. Gerade auch im Headless-Bereich sehen wir das ja auch schon. Ein Headless-WordPress ist auch an vielen Stellen eine vernünftige Lösung. Also das ist eine, die mir auch sofort einfällt für den einen oder anderen Verwendungszweck. Ich bin da also einerseits optimistisch, dass es Anwendungsfälle für WordPress jederzeit und auch in Zukunft noch geben wird. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass der Markt gerade sich definitiv verbreitert und die Phase, die wir mal hatten, wo im Prinzip alles und jeder nur WordPress gemacht hat, wo wirklich der Marktanteil von WordPress deutlich gestiegen ist, der ist vorbei. Also ich gehe schon eher davon aus, dass WordPress in nächster Zukunft Marktanteil auch verlieren wird und nicht nur stagnieren wird, sondern auch verlieren wird. Ich persönlich habe da überhaupt gar kein Problem mit und sehe da auch keine Sorge drin, denn das, was wir tun, ist zwar im Moment 95% WordPress, aber um was es uns geht, ist etwas anderes. Uns geht es ja um die ganzheitliche Betreuung und den Betrieb von Websites. Wir wollen ja überwachen, wir wollen sicherstellen, dass es funktioniert. Aber das kannst du auch in gewissem Grad mit statischen Webseiten machen. Da gibt es auch immer Themen. Irgendwer muss die statische Webseite ja auch pflegen. Und wenn du sie einmal gebaut hast mit Claude, irgendwer muss die Änderung ja auch vornehmen und die KI macht ja auch immer noch Fehler und das ist ja auch nicht immer nur einheitlich. Und wenn du es einmal hingekriegt hast, vielleicht klappt es beim zweiten Mal nicht mehr. Und ich habe jetzt selber, wir machen das ja auch, ich bin immer noch der Meinung, selbst wenn du dir mit Claude eine statische Webseite bauen lässt, es hilft immer noch, Ahnung von dem Thema Webdesign und Webprogrammierung zu haben, um zu wissen, worauf du achten musst und worauf du Wert legen musst, wo du vielleicht dein Prompt anpassen musst oder die KI hinstoßen musst. Ich sage jetzt mal sowas wie, hast du mal überprüft, ob die Seite sicher ist? Hast du mal überprüft, ob die Seite performant ist? Was kann man denn hier noch tun? Und manche Vorschläge sind vielleicht auch gar nicht so schlau. Und also da liest man ja auch im Moment extrem viel, wo auch Dinge schiefgehen. Das heißt, selbst wenn man diesen Weg einschlägt, der ein toller Weg ist, hilft es in diesem Weg, jemanden zu haben, der Know-how hat zu diesem Thema und im Zweifel das mal kontrollieren kann, da mal einen Check drüber laufen lassen kann, das nochmal absichern kann, dann nochmal bestätigen kann, ich sage es mal in einem Audit-artigen Modus, dass man das jetzt wirklich so veröffentlichen kann, dass da jetzt keine großen Schnitzer drin sind oder dass es aus SEO-Sicht oder aus welchen anderen Sichten gewinnbringend ist und besser ist als jetzt, was weiß ich, eine WordPress-Seite. Also da gibt es viel zu tun. Da wird auch noch viel passieren in der Zukunft. Also wir sind ja gerade, ist ja quasi gerade Goldgräberstimmung und überall poppt jeden Tag irgendein neues Tool, eine neue Methode, eine neue Idee auf. Man kommt ja gar nicht schnell genug hinterher. Also M-Dash haben wir ja schon genannt. Das ist eine der spannenden Dinge, die da plötzlich am 1. April passenderweise aufgetaucht sind. Jetzt schauen wir uns mal an, ob das nur Buzz erzeugt einerseits und alle darüber reden oder ob es tatsächlich irgendwo auch eine Sättigung im Markt irgendwie bekommt, dass es wirklich genutzt wird oder ob es dahin schon wieder das nächste Ding über den Markt rauscht. Und also die Entwicklung ist ja im Moment so schnell, dass man wahrscheinlich den ganzen Tag allein nur damit beschäftigt sein kann, mitzukriegen, was es alles gibt und was alles passiert. Warte mal ab, was kommt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass WordPress da schlagartig und plötzlich komplett den Bach runtergeht. Aber naja, ich sag mal so, Konkurrenz belebt das Geschäft und ein bisschen Druck schadet nicht. Und in die richtige Richtung Dinge entwickeln ist ja möglicherweise auch nicht die falscheste Sache. Und wie gesagt, diese KI-Konnektoren finde ich sehr, sehr cool. Das wird uns allen sehr, auch uns sehr helfen und sehr viel Spaß machen, mit neuem WordPress 7 zu arbeiten. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
Ich bin auch gespannt, ehrlicherweise. Ich glaube, so Standardsysteme werden immer ihre Berechtigung haben, einfach weil du hast Firmen, die greifen auf Agenturen zurück und da macht es keinen Sinn, denen zu sagen, hey, wir haben hier mit Claude was entwickelt oder das ist halt ohne Framework entstanden und könnt ihr das übernehmen. Das passiert ja nicht. Also deswegen gibt es ja auch ein Typo 3 noch und andere Systeme, die es schon länger gibt. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es dafür einen Markt gibt und dass es bleiben wird. Aber es wird sich natürlich trotzdem alles verändern. Mich würde jetzt interessieren noch, jetzt haben wir ein bisschen fortgeschrittene Zeit schon, was musst du oder hast du im Marketing-Game denn geändert? Also kommen die Menschen nach wie vor zu dir, allein über das, meine Webseite ist gehackt und dann stellen die fest, hey, da ist noch viel, viel mehr dahinter. Du hast mir erzählt, du machst jetzt bald ein Webinar. Ich weiß, du gehst auf Konferenzen, WordCamp, Cloudfest, ihr haltet da Vorträge. Früher hast du Content-Marketing mit Hoster Punkt What the fuck gemacht. Das ist aber schon länger, glaube ich, eingeschlafen, weil es sich nicht mehr lohnt. Also wo kommen heute deine Kunden her? Was hat sich im Vergleich zu früher geändert? Also, ist so meine Beobachtungen, was ich so gesehen habe. Also oder musst du auch aktiv Vertrieb machen und du schaust, hey, wo ist was down und dann schreibe ich den an? Da kommst du wahrscheinlich gar nicht dazu.
Ja, also so jetzt vielleicht dich. Was sich schon ändert ist, also das habe ich eben schon mal erzählt, so ein bisschen der Anspruch oder das Selbstverständnis der Kunden, was denn Wartung bedeutet. Ja, also vor 10 Jahren, vor 11 Jahren war Wartung wirklich Updates, Backups, Sicherheitsüberwachung. Und damit waren wir fein. Heute ist der Anspruch ein anderer, auch unserer, diese ganzheitliche Betreuung wirklich auch im rechtlichen Sinne teilweise Dinge betrachten, zumindest mal informieren darüber, dass irgendwelche Änderungen notwendig sind, Maßnahmen proaktiv erkennen, eine gute Überwachung haben. Dadurch ändert sich natürlich auch ein bisschen die Richtung, welche Kunden eine solch vollumfängliche Betreuung benötigen. Habe ich eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Also ja, wir haben so einen Friseurladen, aber es geht mehr in die Richtung Agenturen, die das für ihre Kunden brauchen. Oder Mittelständler, die eine IT-Abteilung haben, die sich aber darum nicht kümmern kann, die eine Marketing-Abteilung haben, die sich darum nicht kümmern wollen oder auch nicht können. Da springen wir gerne ein. Und dadurch, dass sich das als Zielgruppe ein bisschen geändert hat, wen wir hauptsächlich ansprechen, weil unsere Leistung in dieser Richtung mehr gefragt ist. Dadurch ändert sich natürlich auch die Art und Weise, wie man marketingseitig die Menschen anspricht. Ich war viele Jahre lang sehr aktiv in der WordPress-Community, auf Meetups, auf Konferenzen, habe Vorträge gehalten, habe darüber auch ganz viele Leute kennengelernt und auch ganz viel im Empfehlungsmarketing dann quasi an Neukunden gewonnen, allein dadurch, dass ich bekannt war wie ein bunter Hund in der WordPress-Szene. Das hat sich ein bisschen verändert, weil spannenderweise diese WordPress-Community ja gar nicht so, also man hat ja den Eindruck, so eine Community eines CMS, alle, die mit dem CMS arbeiten, sind auch irgendwie in dieser Community aktiv. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil jetzt zum Beispiel auch gerade große Player, große Agenturen, die haben meistens wenig Bezug zu diesen Communities und Open-Source-Communities und so. Die sind also ganz anders irgendwo am Markt zu finden. Und in dem Sinne hat sich auch schon das Marketing ein bisschen geändert, weg von, was eben Hoster WTF erwähnt, also das ist so ein altes Blog von mir gewesen und auch ein Herzensprojekt eigentlich, wo ich darüber erzählt habe, wenn wir bei irgendwelchen Hostern über irgendwelche großen Probleme gestolpert sind, was so Spezialsachen dieses Hosters war, die Eigenheiten eines Hosters, was man überall anders konfigurieren kann, nur bei dem einen nicht, wo man es überall klassischerweise in dem einen Settings-Dialog einstellt, nur der eine Hoster hat es komplett woanders und man findet es nicht, solche Sachen. Das ist natürlich, also erstens very nerdy und zweitens tatsächlich eher so auf die kleineren Kunden, die selber so einen Fehler haben und ein Problem haben und danach suchen und sowas dann abgezielt gewesen. Heute gucken wir so ein bisschen größer in die Agenturlandschaft. Wer benötigt denn Unterstützung für eine ganze Anzahl von Websites? Braucht da quasi im Hintergrund jemanden, der die Technik sicher macht. Wir positionieren es also ein bisschen anders, eher auf dem Technik-Level als Operations. Ja, also Operations gibt es ja eher so auf der Server-Ebene, kennt man das. Ne? Also bist du ja im Geschäft. Server betreiben, Server sicher halten, da für die Kunden, denen die Arbeit abnehmen, dass der Kunde sich da nicht mehr so drum kümmern muss. Und bei uns ist der Gedanke eher so das Website Operations, also das Applikationslevel 1 drüber, aber im Prinzip dieselbe Thematik. Und damit sprichst du am Ende andere Kunden an. Wir sind auf Social Media aktiv. Wir machen Webinare. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo diese Webinare dann auch danach auffindbar sind. Aber du hast es eben so schön gefragt, ja, wir machen auch ganz klassischen Vertrieb. Das ist natürlich jetzt kein Gießkannenvertrieb. Was ich jetzt nicht mache, also weil es auch rechtlich so ein bisschen, ja, sagen wir mal, mindestens Grauzone ist. Also wir googeln jetzt nicht irgendwelche beliebigen WordPress-Webseiten und wenn wir feststellen, dass die irgendwie kaputt sind, schreiben wir jetzt nicht das jeweilige Unternehmen quasi so proaktiv an und sagen, hey, wir haben festgestellt, deine Webseite ist kaputt, komm doch mal zu uns. Also das jetzt so nicht. Aber wenn wir eben auch darüber gesprochen haben, dass wir für diverse Hosting-Anbieter tätig sind und auch da Managed Services im Hintergrund haben, dann sind das schon Dinge, wo man dann auf einer anderen Ebene des Vertriebs und des Marketings diese Unternehmen anspricht. Das ist ein anderes Level als jetzt, sagen wir mal, nennen wir ihn Endkunde, muss ja gar nicht der Friseurladen sein, das darf auch das Industrieunternehmen mit Marketingabteilung sein, die vielleicht sogar 3, 4, 5, 6 Webseiten haben zu betreuen oder Marketingabteilung, die sich immer mit der IT-Abteilung in die Wolle bekommt, weil die Marketingabteilung macht den Content, die IT-Abteilung soll die Webseite machen, die IT-Abteilung muss sich aber um die Server kümmern, hat keine Zeit für die Webseite und ist eigentlich immer wieder genervt von der Marketingabteilung. Und also wir haben sowohl IT-Abteilungen, die sich bei uns melden, weil sie das loswerden wollen und Ruhe haben wollen vor ihrer eigenen Marketingabteilung. Und wir haben Marketingabteilungen, die sich bei uns melden, weil sie unzufrieden sind mit ihrer internen IT-Abteilung und deswegen das irgendwem anders geben wollen. Also wir haben tatsächlich von beiden Seiten, die irgendwie der Meinung sind, sie müssten da jetzt mal eine Lösung herbeiführen und das Problem von der einen oder anderen Seite zu lösen. Also das passiert dann schon, ja.
Und machst du also klassisch Performance-Marketing, Webseite, WordPress gehackt oder sowas? Funktioniert das in dem Umfeld? Ist das, du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, Webinare, Messebesuche habe ich noch gefragt, so, was ist das, was funktioniert? Kommen die Leute über ein YouTube-Video, also wenn ihr das Webinar dann auf YouTube stellt, und dann meldet sich jemand bei euch über das Kontaktformular, hab hier euer, was weiß ich, YouTube-Video gesehen, ich würde gern mal mit dem Marc sprechen, können wir da Kunde werden? Also funktioniert das im Longtail sozusagen?
ja, funktioniert. Wenn ich ein konkretes Beispiel nennen soll, was wirklich extrem gut funktioniert hat, gerade Longtail, ist unser Blog. Also wir haben auf unserer Webseite einen Blog und schreiben da Blogartikel. Jetzt keine rauen Mengen, aber immer zu speziellen Themen. Und wenn wir hatten letztes Jahr einen Artikel über spezielle Migrationen von einem Hoster, der doch ein paar komische Dinge mit seinen Kunden getan hat und wo viele Kunden verärgert waren, die bei diesem Hoster waren und sich nach Alternativen umgeschaut haben. Und gerade zum Beispiel über dieses Element haben wir unglaublich viele Anfragen bekommen, die sich bei uns gemeldet haben und eben genau auf der Suche waren nach jemandem, der ihnen hilft bei der Migration weg von diesem Hoster zu einem anderen mit einer Empfehlung. Also tatsächlich, sowas funktioniert schon ganz gut, aber Longtail ist schon richtig. Also das sind natürlich alles irgendwie immer Nischenthemen und wir versuchen am Ende immer die Nischen abzudecken, sodass wir entsprechend für Spezialthemen auffindbar sind. Ne? Also spezielle Probleme mit einem speziellen Hoster oder Beispiel nennen kann, es ist jetzt das Divi-Theme, das ist eines der häufiger genutzten Themes. Es hat neue Version 5 rausgebracht. Zwischen Version 4 und Version 5 kannst du aber nicht einfach updaten. Das ist ein Migrationsprozess. Die Pechers gehen Dinge kaputt und das ist schon wieder was Komplizierteres. Das willst du vielleicht nicht alleine einfach machen, sondern brauchst du irgendeinen Dienstleister für, also guckst du bei das Thema. Oder wenn so ein Cookie-Banner-Plugin, ähnliche Version 2 auf Version 3, hast du auch keinen Update-Prozess zwischen, sondern musst wirklich eine gezielte Migration machen. Auf solche Themen springen wir dann auf mit entsprechenden Unterstützungsleistungen und Blogbeiträgen und Social Media und so. Und darüber werden wir tatsächlich dann auch angefragt. Das ist schon...
Okay.
Viel funktioniert natürlich über Empfehlung, viel funktioniert darüber, dass wir als Dienstleister, als Brand überhaupt auch am Markt zu finden sind und eine Dienstleistung anbieten und die Menschen sich dann ganz allgemein melden. Also auf das YouTube-Video im Spezifischen wird sich jetzt wahrscheinlich selten jemand melden, aber zum Beispiel, wenn du bei unserem Webinar angemeldet bist und dich dafür dann für das Thema interessierst, dann kann daraus tatsächlich aus der konkreten Anmeldung dann noch trotzdem schon wieder was entstehen, ja.
Okay. Jetzt haben wir ja wirklich schon fortgeschritten. Ein paar Fragen habe ich aber trotzdem noch. Also was vielleicht die Leute interessiert, ihr sitzt ja im Westerwald mit der Firma. So ist das für dich da, du bist alleiniger Geschäftsführer, ist das richtig? Ja. Wie gehst du mit dem Thema Busfaktor um? Also was ist in dem Markt, was passiert? Und beschäftigt mich zum Beispiel auch, deswegen frage ich das. Und ist Westerwald eher Vor- oder Nachteil? Also weil du dann, was weiß ich, nicht viel Wettbewerb für Mitarbeitende gibt oder arbeiten die remote zum Großteil und dann ist es egal, wo die Firma sitzt?
Wir haben ungefähr die Hälfte aller Mitarbeiter ist remote. Die andere Hälfte ist tatsächlich hier vor Ort, aber selbst die, die vor Ort sind, sitzen nicht jeden Tag im Büro hier, sondern auch im Homeoffice. Es ist also der Westerwald, ich glaube, dass es weder spezifischer Vorteil noch Nachteil ist. Also Nachteil ist es, wenn ich irgendwo, also wir besuchen so gut wie nie Kunden, weil es einfach den Bedarf dafür auch nicht gibt. Wenn man das aber mal tut, dann haben wir natürlich immer Pech, also nicht aufgrund der Lage in Deutschland, die ja relativ zentral mittig ist, aber wir haben Pech, weil man zum Westerwald oder zu unserer Region hier immer gerne sagen kann, dass wir top mit Autobahnen versorgt sind, weil wir haben in jede Richtung eine Autobahn und ungefähr gleich lang, um auf irgendeine Autobahn zu kommen, sowohl nach Norden, Süden, Osten, Westen. Dummerweise fahren wir aber auch zu jeder Autobahn Minimum eine halbe Stunde, um überhaupt eine Autobahn zu erreichen. Also das ist so. Aber dafür sind wir ja ein Digitalunternehmen, da braucht man Autobahnen im infrastrukturellen Autosinne eher selten, eher Datenautobahnen, selbst die sind nicht perfekt hier, aber das ist zumindest zu ertragen. Ansonsten haben wir relativ wenig regionale Kunden, also jetzt konkret hier aus der Region, weil wir in der Region sitzen. Das hat also für unser Business wenig Einfluss und hätte es wahrscheinlich auch nicht, wenn wir in irgendeiner großen Stadt sitzen würden, weil das halt einfach etwas ist, was, glaube ich, am Raum vollkommen entkoppelt ist vom Raum. Ja, das ist relativ egal. Und für die Mitarbeitergewinnung, was die Technik angeht, ist das auch nicht so entscheidend. Hier gibt es logischerweise weniger Menschen, Fachkräfte, die das richtige Thema beherrschen. Gleichzeitig gibt es aber auch weniger Konkurrenz. Also ich glaube, das gleicht sich aus. Insofern ist das hier meine Heimatregion und ich bin einfach hier geblieben und habe mir nie Gedanken darüber gemacht, irgendwie irgendwo in etwas Größeres umzuziehen, persönlich, aber auch nicht mit dem Unternehmen. Und ja, da sowieso ganz viele Remote-Mitarbeiter dabei sind, ist es am Ende nicht entscheidend.
Wenn du jetzt zurückblickst auf die, naja, jetzt haben wir 2026, 15, 16, hast du jetzt 10 Jahre Geburtstag dann dieses Jahr, je nachdem, wann genau die Gründung war, von der GmbH auch, oder wie du da, was du eben als Firmengründung siehst. Was hast du, mich interessiert ja immer, du hast dann dieses Thema nebenher gestartet, bist dann rüber geswitcht, haben wir am Anfang drüber gesprochen. Gab es mal Momente, wo du hinwerfen wolltest? Gab es irgendwelche Dinge, wo du gezweifelt hast? Gab es, das finde ich immer eine wichtige Frage, weil ich glaube, der Weg ist ja im Gründertum häufig nicht so linear, wie er in großen Podcasts erzählt wird. Sonst gibt es immer irgendwelche Dinge, wo man denkt, ach, warum lasse ich es nicht einfach? Ist ja auch manchmal, kann es ja hart sein. Hattest du solche Momente und falls ja, hast du vielleicht ein Beispiel oder wie bist du rausgekommen? Hast du dich selber rausgezogen? Hast du irgendwelche Mentoren, die dir helfen? Freunde, Familie, die auch Unternehmer sind? Wie gehst du mit solchen Sachen um? So einen Moment.
Jeder, ich hoffe zumindest, dass jeder, der behauptet, er hätte solche Momente nicht, der lügt meiner Meinung nach, weil also wenn du nicht irgendwann mal zweifelst an dem, was du tust, machst du eigentlich irgendwas falsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwen gibt, der so 100% von allem überzeugt ist, dass es also wirklich nie auch den Hauch eines Zweifels gibt an dem, was man tut. Lustigerweise ist mein familiäres Umfeld sehr unternehmerfern. Das fand ich schon immer total spannend, dass ich schon als Kind eigentlich wusste, ich will irgendwie Unternehmer werden und es aber eigentlich in der Familie kein Beispiel dafür gibt, kein Vorbild gibt. Also warum das in meinem Kopf sehr früh eingepflanzt war, kann heute immer noch niemand erklären, ich auch nicht. Das heißt, meine Familie war immer eigentlich eher sehr skeptisch mit dem, was ich tat. Ja, ich habe eben erzählt, also diese besagten 50.000 Euro Umsatz im Jahr, die habe ich auch mit meiner Frau verhandelt, weil die da so gar nicht überzeugt von war, dass das eine gute Idee ist. Insofern war ich auch immer relativ vorsichtig mit der Entwicklung und dem, wie ich das gemacht habe. Also dass es eben nicht irgendwas jetzt Startup-like ist, wo wir jetzt in die Vollen gehen und wo ich direkt im zweiten Monat 5 Beschäftigte brauche und Kapital und es groß denke, sondern auch eher mit Bedacht, einfach so, weil das aus dem Umfeld auch immer so war. Und es gab einen Punkt, das war 2019, nämlich bevor ich die ersten Mitarbeiter eingestellt habe, weil eigentlich war ich der Überzeugung, ich will keine Mitarbeiter einstellen. Das ist viel zu viel Risiko, das ist viel zu aufwendig, da bindest du dir viel zu viel ans Bein. Das hat natürlich auch eine ganz andere Verantwortung, die man dann plötzlich trägt. Ich war aber Anfang 2019, also es ist jetzt nicht wirklich diagnostiziert und ich war auch nicht beim Arzt dazu, aber es war so ein gefühltes, ich weiß nicht, ob es ein Burnout war oder ob es einfach eine Erschöpfung war, eine Tiefe. Ich war einfach durch. Also ich habe da alleine einen Umsatz durchgeprügelt und habe da 1.000 Kunden bearbeitet und alles alleine gemacht. Ich habe alle Rechnungen immer sonntags geschrieben, weil ich in der Woche sowieso nie dazu kam. Also der Sonntag war immer mein Bürotag. Also es waren einfach wirklich 7 Tage die Woche, 12 Stunden Minimum pro Tag. Und hast natürlich auch irgendwie auch eine Familie und das hältst du irgendwann nicht mehr so richtig durch. Und da war ich schon hart am Limit. Und im Prinzip stand da die Diskussion, zur Diskussion die Frage, reduziere ich jetzt, mache ich was anderes, höre ich es auf, mache ich es auf jeden Fall so nicht mehr weiter oder gehe ich jetzt den Schritt und mache das tatsächlich mit diesen Mitarbeitern und das mit Mitarbeitern funktioniert und gehe ich in dieses Risiko rein. Und ich sag mal so, wenn du in einer Erschöpfungsphase bist, dann ist es ja extrem schwer, da Motivation zu gewinnen. Also quasi aus der Erschöpfung heraus jetzt den nächsten größeren Step zu gehen, ist ja jetzt irgendwie nicht offensichtlich, ja? Weil eigentlich würdest du aus der Erschöpfung heraus erstmal sagen, dann machen wir erstmal Pause. Und mir haben da aber diverse Gespräche geholfen damals mit ja Mentoren oder mit Menschen, die zumindest unternehmerisch auch gewisse Erfahrungen hatten und die mir da was erzählen konnten. Und dann bin ich den Weg gegangen und dann ist es auch einfach besser geworden. Und da hat man auch den Spirit wieder gespürt. Und dann ist es natürlich weitergegangen. Dann kam relativ kurz danach Corona, also knapp ein Jahr später. Da haben wir auch einmal kurz gedacht, hupsi, was passiert denn jetzt? Hat wahrscheinlich fast jeder gedacht. Uns hat Corona am Ende aber, ich will nicht sagen geholfen, das wäre jetzt irgendwie schlecht, wenn Corona einem helfen würde. Aber für die Unternehmensentwicklung war das sehr, sehr gut, weil wir erstens dieses Full-Remote-Thema damit durchgezogen haben. Bis dato war das da gar nicht so fest verankert im Unternehmen. Und das Zweite war, das waren zwei Jahre, in denen sehr viele Menschen auf die Idee gekommen sind, dass sie doch mal ihre Digitalprozesse hinterfragen sollten, weil offensichtlich irgendwie das Leben außerhalb der Digitalität doch eher etwas zurückhaltend war. Und das hat uns aber auch deswegen in der Auftragslage sehr, sehr gut getan. Und also das war ein kurzer Dämpfer, so ein kurzes, da müssen wir mal kurz mal drüber nachdenken. Und ab dann ging es eigentlich durch die Decke, da habe ich das nicht mehr hinterfragt. Irgendwann denkst du aber dann zwischenzeitlich nochmal nach, wenn du immer wieder neue Leute einstellst und neue Leute einstellst und neue Leute einstellst, musst du natürlich trotzdem irgendwann auch mal fragen, okay, wo geht denn hier jetzt gerade die Reise hin und ist das wirklich auch der Weg, den ich gehen will? Weil also die Verantwortung, die da auf den Schultern lastet, wird ja auch nicht kleiner dadurch. Da muss man sich auch immer wieder mal hinterfragen. Also das gibt nicht immer so dann diesen einen Punkt, glaube ich, wo du jetzt total ins Zweifeln kommst, zumindest nicht bei mir, aber es gibt schon immer wieder den Punkt, dass man sich, also ich mich zumindest hinterfrage und nochmal abstecke, ist mein Weg denn richtig oder wohin entwickeln wir uns? Ne? Über die GmbH-Gründung haben wir eben auch erzählt, das war mit, okay, jetzt brauchen wir aber mal eine GmbH, weil sonst wird es mir hier ein bisschen heiß. Und das sind so einzelne Schritte, wo du natürlich nochmal hinterfragst, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Und ich hoffe, dass ich das regelmäßig genug tue und eigentlich einen guten Weg auch sehe, wo ich hin möchte. Jetzt habe ich eben bei dir schon quasi offiziell das erste Mal gedroppt, dass es auch so ein externes Produkt geben soll für die Website-Überwachung. Das ist also auch so ein weiterer Schritt, der in diesen Gedanken geht, der ja auch nicht nur WordPress-spezifisch ist, sondern den man ja auch breiter packen kann für alle möglichen anderen Arten an Systemen. Also da gibt es schon auch eine geplante Weiterentwicklung. Ne? Also das ist schon in meinem Kopf drin, das hinterfragt man regelmäßig. Ja, aber dieser eine große Haken, der war halt tatsächlich der Sprung zu den Mitarbeitern, ja.
Arbeitest du heute sonntags noch?
Nicht so regelmäßig, wie das damals der Fall war. Also ich versuche den Sonntag tatsächlich in aller Regel nicht zu arbeiten. Ich bin aber trotzdem ein Nerd und ich kann ja nicht immer davonlassen. Und wenn ich gerade große Lust dazu habe, irgendwas auszuprobieren, weil es mich einfach technisch interessiert, dann mache ich das trotzdem. Und dann mache ich das auch an einem Sonntag und dann könnte man argumentieren, dass das, was im Unternehmensfeld ist, weil ich was ich eine neue Technik ausprobiere, irgendwas Neues, aber es interessiert mich am Ende auch einfach. Insofern, wenn ich sonntags arbeite, dann sind es zumindest nicht so Buchhaltungssachen oder so, sondern eher so die Sachen, an denen ich Spaß habe, die sowohl privat als auch geschäftlich irgendeinen positiven Effekt haben. Also so, dass es nicht ganz so auffällt, was man tut.
Für die Familie ist trotzdem Arbeit, weiß ich aus eigener Erfahrung.
Ja, genau.
Papa sitzt da am Computer und dann musst du immer erklären, ey, ich tue hier nichts zocken und spiele kein Minecraft oder was auch immer, sondern das hat schon mit Arbeit zu tun, aber so wie du es beschreibst, oder ich mache es häufig abends einfach, aber ich verstehe das total. Wenn man auch ein Problem hat, dann möchte man das manchmal auch einfach gelöst haben. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Schwierigkeit an unserem Job, dass wir viele Dinge machen, die man nicht direkt sieht. Also wir bauen jetzt kein Haus oder wir reißen keine Fliesen raus und hinterher sind schöne neue an der Wand oder was weiß ich, bauen mit Holz eine Terrasse oder so, sondern es ist nichts, was man anfassen kann. Und das ist manchmal immer schwer, weil man macht ja auch viele Sachen, experimentiert Dinge oder schaut sich Themen an, die dann aus denen nichts wird. Das muss man ja auch mit umgehen können, ne? Wenn man jetzt ein Haus baut, wird es irgendwann mal fertig, wie auch immer, ne? In der Regel zumindest, oder was renoviert. Und das unterscheidet uns und das, glaube ich, manchmal auch das bisschen Frustrierende an dem Job. Ja, Marc, jetzt wollen wir positiv abschließen. Was hast du dann für Ziele für dieses Jahr? Jetzt kommt erstmal die 7er Version, du machst ein Webinar dazu. Ich verlinke das auf jeden Fall dann, wenn es auf YouTube ist, dann müssen wir mal gucken, ob es da dann schon online ist. Du launchst dir ein eigenes Produkt dieses Jahr wahrscheinlich, okay, ja.
Ja, ich gehe schon davon aus, dass das dieses Jahr noch was wird, ja.
Ja, okay,
auf jeden Fall.
Aber was hast du sonst noch? Gibt es ein Umsatzziel zum Jahresende oder ist es bei dir eher so,
Also tatsächlich ist der Umsatz im Moment nicht so die Kraft, um die es hauptsächlich geht. Tatsächlich gibt es ein paar interne Themen, so Prozesse, Automatisierungen, Abläufe. Das ist etwas, wenn du immer neue Leute dazu gewinnst, auch etwas, was eine gewisse Komplexität entwickelt und wo man sehr aufpassen muss. Und wir haben eine Phase gehabt, wo wir zwar gewachsen sind, neue Leute dazu bekommen haben, aber die Prozesse nicht sauber mitgewachsen sind. Da müssen wir jetzt ein bisschen nachholen. Noch was so in der Vertragsverwaltung und also solche eher langweiligen Themen. Aber das ist ganz wichtig, damit das Fundament jetzt wieder sitzt und die Basis wieder funktioniert, ne? Aber für mich, auch aus den eben genannten KI-Gründen, ist tatsächlich dieses Jahr so diese Diversifizierung ein großes Thema. Also WordPress ist für mich immer noch mein Favorite-System, aber es ist nicht das Einzige. Und das, was wir thematisch anbieten, ist nicht nur auf WordPress bezogen. Wir können das breiter aufstellen. Es geht um Websites als Ganzes. Es geht auch um Rahmenthemen. Ich habe das nächste Webinar, also das, was noch nicht rum sein wird, wenn der Podcast live geht, wird zum Beispiel über E-Mail-Phishing gehen und wie man Phishing-Mails erkennt. Und also das ist dann nochmal, ja, ist ein Randthema für uns, wobei wir das immer wieder haben, auch mit unseren Kunden, die uns dazu fragen. Aber es hat natürlich eigentlich nichts mit Website-Betreuung zu tun. Aber wir sehen das halt ganzheitlich und gehen da auch in verschiedene Richtungen. Also das ist auch dann so ein Thema und das ist unser 26 eigentlich, dass wir die Diversifizierung durchsetzen, aufbauen, neue Produkte, neue Möglichkeiten rund um dieses Kernthema, die aber die Leute brauchen und interessieren. Ja.
Wie viele Leute sind zum Webinar angemeldet jetzt nächste Woche?
Ja, wir haben meistens so Anmeldungen 70, 80. Das ist so unser üblicher Modus.
Und wie viel kommen dann? Ist es so 50-50 dann, No-Show-Rate? Oder?
Ja. Ja, okay, das liegt natürlich auch daran, dass wir eine Aufzeichnung anbieten.
Ja.
Das heißt, wenn du dich anmeldest fürs Webinar, weißt du, auch wenn ich nicht da bin, habe ich nachher mindestens die Aufzeichnung. Das erhöht natürlich nicht die Showrate. Ne? Das ist ganz normal. Hättest du keine Aufzeichnung, würden wahrscheinlich mehr Leute live dabei sein. Aber ja, das ist so die Größenordnung leider. Ja.
Das E-Mail-Phishing verlinke ich auf jeden Fall dann im Podcast. Das ist ja dann nach der Aufzeichnung. Dann vielleicht kann sich der ein oder andere anmelden. Das ist, glaube ich, auch schon so ein Thema, was kommt. Und dann hoffe ich, dass da über 100 werden und dann... Ja, danke ich dir vielmals für das lange Gespräch. Jetzt haben wir ja doch ein bisschen länger gequatscht, wie wir initial gedacht haben. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und toi, toi, toi. Und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank dir. Danke für die Möglichkeiten hier.
Sehr gerne. Dann mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder Folge 172 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Hast du Feedback für mich? Dann schreib mir doch gerne über LinkedIn oder über Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Wie immer findest du alle Links zur Folge, zu Marc, sein Blog und so weiter, alles in den Shownotes. Und ja, ansonsten danke nochmal an den Werbepartner Unser. Das müsste jetzt die letzte Schaltung gewesen sein. Wenn du Bock hast, Werbung hier im Podcast zu schalten, dann schreib mir auch gerne eine Mail oder ja, schau mal auf happy-bootstrapping.de/Werbung vorbei. In der nächsten Woche spreche ich mit dem Christian und dem Stefan Kirsch. Der Christian war schon mal zu Gast in Folge 77 und er hat sozusagen, das war, wer sich erinnert, diese Bergsteiger-Analogie, digitaler Helfer, Firma, die bei der Digitalisierung hilft, eben gemacht. Und mit Amaiko bauen die zwei Brüder nun eine KI-Lösung für den Mittelstand. Und die hatten zum Beispiel einen Stand auf der OMR, um jetzt wieder die Kurve zum Intro zu bekommen. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie er das erlebt hat, ob sich sowas lohnt, so einen Messebesuch. Und fand es ganz interessant auch, was das Produkt natürlich macht und was ihr damit machen könnt. Deswegen nächste Woche gerne reinhören in Folge 173. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.